D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen super schönen Dienstagabend zusammen. Das ist eine Sache mit dem Wetter, oder? Ich meine, es wird kälter, ja gut, aber bisher, also dieser Winter ist komplett nach meinem Geschmack bisher. Im Sinne von eigentlich gar nicht da, im Sinne von bisher zumindest ausgefallen. 8. Dezember und draußen fast T-Shirt-Wetter. Ich finde es großartig. Mir macht das gute Laune, so kein Schneematsch bisher, kann ich prima mitleben. Vielleicht freue ich mich aber einfach auch nur auf unseren Gast heute Abend in eine Stunde Film, Daniel Brühl. Den besuchen wir heute Abend gemeinsam in seiner Tapas-Bar in Kopenhagen. Bin ich sehr gespannt, nehme ich euch nachher einfach mit hin. Nicht ganz so schönen Abend werden dagegen Angelina Jolie und Brad Pitt mit uns haben. Deren gemeinsamer neuer Film startet Donnerstag in den Kinos und ja, keinen interessiert's. By the Sea ist in den USA extremst gefloppt. Warum das vermutlich auch bei uns der Fall sein wird, besprechen wir selbstredend heute Abend auch noch. Ein schnelles Ohr werfen wir dann noch in den Psychothriller Knock Knock mit Keanu Reeves. Leider auch wirklich keine Meisterleistung der Film und weil eigentlich alle Neustarts dieser Woche keine wirklichen Kinogranaten sind, gucken wir lieber noch in eine neue Serie, die heißt The Man in the High Castle, ist vom Produzent Ridley Scott und tatsächlich einen oder vielleicht sogar auch mehrere Blicke wert. Dann kommt Inga Hinnenkamp noch mit den Film-News der Woche vorbei, hat sie versprochen zumindest. Und wir gucken mal wieder in die Glotze. Da gibt es nämlich tatsächlich auch mal wieder ein paar sehenswerte Bilder diese Woche. Also, eine Sendung unter dem Motto neue Flops im Kino, aber genug Ersatz auf dem Smallscreen. Vorhang auf und Bühne frei für eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Kopenhagen. Kopenhagen. Mir ist zugetragen worden, ich hätte euch eben erzählt, wir würden heute Abend gemeinsam in Daniel Brühls Tapas-Bar in Kopenhagen gehen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Soweit ich weiß, hat Daniel Brühl noch keine Tapas-Bar in Kopenhagen. Die ist nach wie vor in Berlin-Kreuzberg. Ich habe dagegen Familie in Kopenhagen, die ich am Wochenende besuchen fahre. Irgendwas ist da in meinem Hirn durcheinander gegangen. Also keine Sorge, macht euch locker. Ihr müsst nicht heute Abend mit mir nach Kopenhagen. Ihr müsst nur nach Berlin-Kreuzberg. Das aber später. Jetzt nehmen wir erstmal den Umweg von Kopenhagen über Berlin nach Südfrankreich. Und nicht nur dorthin, also eine örtliche Veränderung, sondern auch noch eine zeitliche Veränderung. Wir reisen in die 70er Jahre. Zu einem etwas anstrengenden Pärchen. Das besteht aus Roland oder Roland, aber eigentlich ist er ein amerikanischer Autor, gespielt von Brad Pitt, und seiner wunderschönen Frau Vanessa, gespielt von Angelina Jolie Pitt, heißt sie ja, seit die beiden verheiratet sind. Die beiden, also ein Pärchen, er spielt diesen Romanautor, der seit Ewigkeiten schon keinen wirklichen Erfolg mehr zustande gebracht hat. Und sie ist eigentlich einfach nur seine Frau, seine Muse, ehemalige Tänzerin, aber mit irrsinnig schlechter Laune. Mit diesem Pärchen, mit dieser Situation werden wir konfrontiert, eingangs des Films, wie sie also in so einem offenen 70er-Jahre-Cabriolet in Südfrankreich, in so einem malerischen, kleinen, verschlafenen Fischerörtchen ankommen. Er höchst bemüht, die wahnsinnig schlechte Laune seiner Frau irgendwie aufzubessern, sie ein bisschen zu erheitern. Wir merken aber schnell, das, was diese Frau runterzieht, muss tiefer sitzen, da ist es mit einem kleinen Witzchen am Rande nicht getan. Rolands Problem ist es, habe ich eben erwähnt, der hat seit Ewigkeit keinen guten Roman mehr geschrieben und wir kriegen so ein bisschen raus, dass das unter anderem auch mit der Unzufriedenheit seiner Frau zusammenhängt, die als Muse einfach nicht mehr funktioniert und ab da passiert Folgendes. Sie, also Vanessa, in Klammern Angelina Jolie Pitt, liegt mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer rum, gerne mal so am offenen Fenster, wo ein leichtes Lüftchen durchweht, was ihr Tüll Gekleide, was sie so trägt, in immer unterschiedlichen Farben in jeder unterschiedlichen Szene. Es ist wirklich nur, als ob sie immer so einen leichten Vorhang anhätte. Das weht dann auch so leicht rum und sie hat meist so große Hüte auf und schaut so in die Ferne aufs Meer aus diesem offenen Zimmer, während er, der ja keinen Roman mehr zustande kriegt, sich eigentlich den ganzen Tag nur besäuft. Also er ist immer bei dem kleinen alten französischen Hotelier unten in dem kleinen Bistro in der Bar und lässt sich mit Whisky volllaufen, während sie also oben auf dem Zimmer vor sich hin leidet. Bis das Ganze natürlich dann auch im malerischen Südfrankreich irgendwann zwischen den beiden eskaliert.
Um ein gescheiterter Schriftsteller zu sein, muss man es wenigstens versucht haben. Du bist nicht nur ein Trinker.
Willst du mir wehtun?
Nein.
Tu mir weh. Schlag mich. Bring es hinter dich. Ist okay.
Angelina Jolie leidet also vor sich hin, Brad Pitt säuft vor sich hin, bis sie in der Zimmerwand ihres kleinen Apartments ein Loch entdeckt, durch das man ins Nebenzimmer schauen kann. Dort hält sich ein anderes Pärchen auf und das ist genau das, was Vanessa noch gebraucht hat. Ein junges Pärchen, ein junges französisches Pärchen in den Flitterwochen, genauso durchgeknallt und versext, wie sie es mal mit ihrem Roland war, aber halt eben seit Ewigkeiten schon nicht mehr ist. Und sie beginnt dann durch dieses Loch in der Wand dieses andere Pärchen auszuspionieren und gewinnt dadurch, ich will es gar nicht mal als Lust bezeichnen, sondern irgendwie eine Art von Genugtuung, weil sie sich in den Kopf setzt, dieses Pärchen auseinanderzubringen. Mehr will ich über den Film gar nicht erzählen, denn wenn ich jetzt noch mehr erzählen würde, wüsstet ihr wirklich schon alles, was im Film passiert. Das Tragische daran ist einfach, dass Angelina Jolie nicht nur die Hauptrolle Vanessa spielt, sondern auch hinter der Kamera gestanden hat, Regie geführt hat, ihre dritte Regiearbeit und auch das Drehbuch geschrieben hat. Und zwar interessanterweise hat sie dieses Drehbuch zum Film By the Sea noch vor den anderen beiden Drehbüchern ihrer Filme Unbroken und In the Land of Blood and Honey geschrieben. Also als erstes. Sie hat wahnsinnig viel Zeit gehabt für dieses Drehbuch, bis sie es jetzt selbst verfilmt hat und dafür ist es entsetzlich schwach. Das reicht nicht aus, einem Paar dabei zuzugucken, wie er sich um den Verstand säuft und sie auf einem Hotelzimmer rumliegt und leidet. Selbst diese Nummer mit ich beobachte die Nachbarn durch das Loch in der Wand und setze mir in den Kopf, dass ich es nicht ertrage, die in ihrem Glück zu sehen und will die auseinanderbringen, das reicht auch immer noch nicht. Dazu klassisch Südfrankreich, alles Pastellfarben, 70er Jahre, sie sieht die ganze Zeit aus wie eine Fotostrecke aus der Vogue. Immer so abfotografiert, hindrapiert mit ihren Vorhanggewändern, die sie trägt. Es ist wirklich leider, ich muss es so sagen, ein wahnsinnig langweiliger Film über eine langweilige Beziehung, die in einer langweiligen Krise steckt. Da ist so gar nichts drin, wofür ich euch auch nur im Ansatz sagen könnte, geht in diesen Film rein. Unten drunter habt ihr dann immer so, ja, die Musik trifft es eigentlich, ne? Sie drückt es eigentlich aus. So leidende Klaviermusik, die so vor sich hin dudelt und man fragt sich die ganze Zeit, wo führt das hin? Also wo führt diese ganze Geschichte hin? Ich nehme das gerne vorweg, einfach nur als Warnung für euch. Sie führt überhaupt nirgendwo hin. By the Sea heißt dieser Film. Es ist der erste Film, in dem Angelina Jolie nicht nur Regie geführt hat, sondern auch vor die Kamera gegangen ist als Hauptdarstellerin. Ich weiß nicht, ob das ein Schlüssel für den Misserfolg sein könnte. In Amerika ist der Film irrsinnig gefloppt. Kein Mensch wollte sich das Ding angucken. Es ist vielleicht eins der langweiligsten Beziehungsdramen, die auch ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe einige langweilige Filme gesehen. Ich hoffe, das war deutlich genug. Bleibt natürlich eure Entscheidung, euch das vielleicht selber anzutun, wenn ihr sagt, nein, Angelina Jolie und Brad Pitt sind zwei so wunderschöne Menschen, der Film kann nicht schlecht sein. Dann geht da rein. Ich überlasse es euch. Das Bourne-Ultimatum. Die Gräfin. Inglourious Basterds, Intruders, Inside WikiLeaks, Rush, inklusive Golden Globe-Nominierung, A Most Wanted Man, demnächst dann noch Colonia Dignidad und Captain America 3 Civil War. Das ist nur ein kleiner, wenn auch beeindruckender Auszug aus Daniel Brühls Filmografie. Über 20 internationale Produktionen sind es mittlerweile bei ihm schon, einige davon im klaren Stempel Hollywood drauf. Daniel Brühl 1978 in Barcelona geboren, halber Spanier mütterlicherseits, aber aufgewachsen, groß und dann auch berühmt geworden in Köln. Heute mit Wahlheimat Berlin und auch wieder Barcelona. Kein Problem für ihn. Daniel spricht fließend nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch, Englisch und Französisch. Unverschämt. Es ist ein Schauspieler, den ich seit knapp 10 Jahren regelmäßig zu Interviews treffe und immer wieder extremst gerne. Das hat zwei einfache Gründe. Daniel hat sich von seiner mittlerweile imposanten Filmkarriere nie den Boden unter den Füßen wegreißen lassen, ist nie abgehoben, so mit Nase hoch und so. Und er ist ein Typ, der mir noch nie so blödes PR-Blabla aufgetischt hat, sondern jedes Mal immer wieder aufs Neue was echt Spannendes aus seinem Leben zu erzählen hatte. Heute Abend ist nicht er unser Gast, wir haben den Spieß umgedreht, wir sind sein Gast. Daniel hat uns zu seinem aktuellen Film Im Rausch der Sterne seit Donnerstag neu im Kino eingeladen und zwar in seine Bar in Kreuzberg, die er seit 5 Jahren betreibt, neben der ganzen Schauspielerei. Und genau da gehen wir jetzt zusammen hin. Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Wir sind quasi bei dir zu Hause.
In meiner Tapas-Bar in Berlin.
In deiner Tapas-Bar in Berlin.
Hast du schon was gegessen?
Nee, mir ist noch nichts angeboten worden. Ich dachte, du hast was Schönes gekocht vielleicht für mich.
Du kriegst gleich was.
Passender Ort für diesen Film Im Rausch der Sterne. Vielleicht interessiert es dich,
dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich, das können die Leute nicht sehen, dieses Presseheft schon damals bekommen habe. Da ist ganz groß Bradley Cooper drauf.
Ja.
Und dann hieß es, wir bieten Interviews an zum Film.
Ja.
Und mein erster Gedanke war, hoffentlich ist Daniel da. Weißt du? Also das ist, vor einigen Jahren wäre es noch so gewesen, dass man denkt, boah, Interviews, hoffentlich kommt Bradley Cooper.
Ja.
Mittlerweile denkt man sich, hoffentlich ist Daniel da.
Das ist treu.
Aber also ich finde, man merkt ja schon, dass generell dein Ansehen in dieser ganzen Branche sich über die letzten Jahre schon verändert hat. Ne?
Ja, es freut mich total. Also wie ich da auch aufgenommen werde und behandelt werde, ist tatsächlich... echt ein Kracher. Also das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Die Leute kennen dich dann schon, haben auch was von dir gesehen und freuen sich darauf, mit dir zu arbeiten. Also das hat mir Bradley Cooper am ersten Tag gesagt. Mhm. Ein totaler Fan von Rush. Mir eine halbe Stunde erzählt, wie toll er den fand und was für eine Freude das wäre, mit mir zu arbeiten. Und ich war echt völlig von Socken und habe dann rumgestottert. Ja, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Aber das gibt einem natürlich ein total gutes Gefühl, weil einem das den Bammel und die Aufregung nimmt. Ne? Ist natürlich bei mir immer noch so, dass ich am ersten Tag denke so, shit, jetzt ist soweit, jetzt treffe ich den. Und vor allen Dingen hoffst du natürlich, dass der dich mag, dass du miteinander gut auskommst. Ne? Und das ist echt der lockerste Heini dann. Ne? Also wir haben nach 5 Minuten schon über irgendeinen albernen Scheiß so dermaßen abgelacht und haben uns humormäßig da extrem verstanden gleich. Und das macht es natürlich für mich als Kollegen irrsinnig entspannt dann. Ne?
Du bist in dem Film der Restaurantbesitzer, für den Bradley Cooper arbeitet, als ziemlich arroganter, selbstverliebter Koch, der aber richtig was drauf hat. Jetzt sitzen wir hier in deiner Tapas-Bar. Wie sehr ist diese Story aus deiner eigenen Erfahrung aus dem Leben gegriffen?
Ja, schon so ein bisschen, ne? Also deshalb war ich gleich angefixt von dem Thema des Films, weil ich seit mittlerweile 5 Jahren jetzt diesen Laden habe, in dem wir sitzen. Das ist jetzt noch weit davon entfernt, dass wir einen Michelin-Stern bekommen. Wollen wir auch ehrlich gesagt gar nicht. So ist das Leben viel entspannter. Aber trotzdem kenne ich mich jetzt schon so ein bisschen in der Welt aus. Und ich weiß, wie hoch der Druck ist, der Leistungsdruck, wie hoch die Leidenschaft sein muss, damit so ein Laden läuft. Wie kompliziert das in der Küche sein kann, wie heiß das hergehen kann. Und dass dann auch mal ausgeflippt wird, dass es Krisen gibt, dass man Schiss hat, läuft das mit dem Laden, wie kann man die Qualität halten, wie kann man die Gäste permanent glücklich halten. Also das ist mir schon alles vertraut. Und als ich das Drehbuch dann bekam, dachte ich, ja, das ist genau das, was ich jetzt machen will.
Bei so einem Film möchte man unterstellen, dass doch beim Dreh das Catering der absolute Hammer gewesen sein muss.
War es. Ja, also das eigentliche Catering war beschissen. Das war richtig, richtig mies. Aber wir Schauspieler haben nach ein paar Tagen gecheckt, dass die Komparsen, die da mitspielen in der Küche, ne, sind alles Profis. Das sind alles Leute, die in einem Michelin-Restaurant arbeiten. Und wir hatten ja fast jeden Tag eine Szene mit Essen. Und dann haben wir die gefragt, was macht ihr eigentlich in der Mittagspause? Weil wir sehen euch nie beim miesen Catering. Und die so, ja, wir sind doch nicht bescheuert, wir kochen uns ja selber unseren Kram. Und dann haben die tatsächlich für uns gekocht. Und ich kann nur sagen, ich war 2 Monate lang oder 3 Monate, wie lange das ging, der glücklichste Mensch. Ich habe mich auf jeden Drehtag gefreut und auf jede Mittagspause. Mhm. Das war wirklich sensationell. Werde ich nie wieder so haben.
Ja. Nutzt du das dann, dass du mal über die Schulter guckst, dir was zeigen lässt, was die so drauf haben?
Aber da flippst du, weil ich meine, wenn man selber echt kein begnadeter Koch ist wie ich, also so ein paar Sachen hinkriege und so unfassbar stolz bin, wenn ich irgendwas mal hingekriegt habe. Und man sieht, was für ein Händchen die haben, was für ein einfach was für ein Gefühl, da kannst du einfach nur einpacken. Ne? Und es fängt ja schon an bei einem simplen Steak. Ne? Das kriege ich ja schon fast nie hin eigentlich, so ein dickes Steak perfekt anzubraten.
Ja.
Ne? Und die gucken da gar nicht hin. Die, und egal, was die in die Pfanne geschmissen haben oder in den Kochtopf und die Soßen, die sie da ewig gemacht haben, das, also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür bräuchte, da irgendwie ansatzweise daran zu kommen.
Das Schöne am Radio ist ja, dass man die Stimmen zwar hört, aber die Leute nicht sieht. Das hilft manchmal, wenn man irgendwie so ein Bad Hair Day hat oder so, dann hockt man sich da einfach ins Radiostudio aus, ganz egal, wie man aussieht.
Was siehst du denn jetzt?
Ich sehe, dass du eine Mütze auf hast. ja, unter der Mütze. Die Haare sind, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig.
Strähnchen.
Strähnchen, blond. Ja. Dazu ein akkurat gestutzter Schnäuzer. Mhm. Was ist denn los mit dir, Junge?
Du drehst gerade.
Midlife Crisis.
Ne? Ich muss, ja, ich drehe. Ich drehe.
Schon wieder international mit Jessica Chastain aktuell.
Richtig, genau. Mhm. Dann kommt das Ding ab und die Haare werden wieder zurückgefärbt. Weil so kann man ja nicht rumlaufen. Ich kriege ja auch nur auf den Sack. Ich werde ja nur ausgelacht von meinen Freunden. Vor allem dieses blondierte Haar ist noch schlimmer als der Balken im Gesicht. Also, aber es 30er Jahre, so ein historisches Drama in 30ern mit Jessica Chastain, genau. Und da wollten sie jetzt unbedingt den Schnauzer und die Haare. Was willst du machen?
Ja, The Zookeeper's Wife sind wir auch dann gespannt drauf. Jetzt im Rausch der Sterne, Colonia Dignidad, davor Augen des Engels, parallel noch Captain America 3. Du machst gerade schon alles, was geht, oder?
Ja, es war viel. Also ich pfeife aber auch aus dem letzten Loch. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn dieser Dreh jetzt auch vorbei ist und dann mal eine längere Pause habe. Da habe ich echt Bock drauf, weil irgendwann reicht es dann auch. Aber es waren wunderschöne Projekte und ich hatte immer Bock drauf. Und ich meine, wenn sich die Chancen dann auch bieten, gerade im Ausland, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeiten darf, dann nimmt man das natürlich auch gerne an. Ne? Also ich hoffe natürlich auch, dass es in der Zukunft so weitergeht. Aber es ist auch wichtig, dann ab und zu mal echt eine Zäsur zu setzen und mal ein bisschen langsam zu machen und den Kopf auch mal wieder mit was anderem zu füllen. Ne? Weil sonst verbrennt man ja tatsächlich und da muss man ein bisschen auf sich achten und mal wieder zu merken, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Und das ist nicht unbedingt immer nur vor der Kamera stehen.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren schon mal gemeinsam versucht, das Geheimnis deines Erfolges darauf zu kanalisieren, dass du immer schon gesagt hast, ich habe mir die Stoffe wirklich ganz gezielt ausgesucht. Ich habe nicht alles gemacht, auch in den früheren Jahren, nicht alles, was mir angeboten worden ist. Jetzt mittlerweile natürlich auch über den großen Erfolg von Rush, über deine Golden Globe-Nominierung, weshalb Bradley Cooper nicht mehr erklärt werden muss, wer du bist. Er weiß es einfach. Ist das einfacher geworden, weil noch mehr angeboten wird, sich das rauszupicken, was wirklich interessant ist? Oder verführt es auch, wenn man jetzt so viel international angeboten kriegt, dass man denkt, boah, scheiße, ich muss das mitnehmen, solange es läuft?
Ja, ist richtig, was du sagst. Also ist auf jeden Fall beides der Fall. Ne? Auf der einen Seite kannst du aus einem größeren Topf schöpfen. Ne? Also je weiter der Radius gesteckt ist, desto besser. Ne? Also dass du einfach nicht nur auf ein Land beschränkt bist, sondern auch Drehbücher von anderen Ecken reintrudeln. Aber klar, die Verführung ist dann groß und man will sich nichts durch die Lappen gehen lassen und man denkt sich, naja, wie lange wird das denn jetzt so sein, dass man mit den Leuten drehen kann? Und da muss man halt tatsächlich lernen, sich auch zu entspannen und auch Sachen abzusagen. Habe ich jetzt aber auch. Ne? Also ich habe jetzt auch fürs nächste Jahr 2-3 Sachen, da habe ich Nein zu gesagt. Es gibt eine größere Sache, die würde ich wirklich gerne machen und dazu wird es wahrscheinlich auch kommen. Es ist noch zu früh, darüber zu reden, aber ich habe jetzt auch 2-3 Projekte, die total spannend eigentlich waren, gesagt so, nee, jetzt reicht's. Du musst einfach irgendwann die Reißleine ziehen, weil sonst könntest du die ganze Zeit irgendwie drehen und dann kippst du um. Also,
richtig. Und in diesen Pausen bist du dann tatsächlich auch in deiner Tapas-Bar in Berlin?
Gerne, sehr gerne, ehrlich gesagt. Meistens triffst du mich hier an, wenn der FC Barcelona spielt. Du siehst ja hinter mir eine Glotze hängen und da eine Leinwand. Also da triffst du mich oft an. Und jetzt an Weihnachten kommt meine ganze spanische Familie auch zu mir und feiert hier. Und die werden hier auch bestimmt den einen oder anderen Abend mit mir verbringen.
Dann danke ich dir sehr für die Einladung. War schön, hier zu sein.
Sehr gerne.
Und bis zur Pause noch Gutes durchhalten und dann mal ein schönes Seele baumeln lassen.
Ich danke dir und bis bald.
Daniel Brühl, immer ein gern gesehener Gast hier in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Heute Abend waren wir mal zu Gast bei ihm in seiner Tapas-Bar in Berlin-Kreuzberg. Und vielleicht guckt ja der ein oder andere mal vorbei. Ihr hört Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und hier kommt Inga Hinnenkamp mit den News.
D-Radio Wissen.
Film News.
Geht nicht, gibt's nicht. Nicht mehr.
Da hätte man vor 30, ach was 20, ach was 10 Jahren mal wem mitkommen sollen, dass Star Wars und Star Trek mal in einem Atemzug genannt werden könnten. Undenkbar für viele Hardcore-Fans der verfeindeten Science-Fiction-Lager, schon gar nicht in einem Raum. Ja, so war das früher. Dann allerdings holte man sich für Star Wars einfach den aktuellen Macher der neuen Star Trek-Filme. Und schon haben die Fans den Salat. Denn nun steht fest, alle Fans, und zwar auch die Hardcore-Jedis, die sich ab nächster Woche Star Wars 7 im Kino angucken, müssen zuvor den Trailer zum neuen Star Trek 3 über sich ergehen lassen. Heißt also, erst Kirk und Spock, dann Han Solo und Luke Skywalker. Wir sind jetzt schon gespannt, wer zum Trailer dann alles nochmal pinkeln geht oder sich frisches Popcorn holt. Dem Oscar sei Dank. Wenn ein Jahr zu Ende geht, geht's für die Hollywood-Stars erst so richtig los. Dann stehen nämlich die Oscar-Nominierungen an und dafür kann auch schon mal ein Filmstart verschoben werden. Nehmen wir Leonardo DiCaprio, der, wie viele sagen, zu Recht 2016 mal wirklich auf seinen ersten Oscar hoffen kann. Nominiert werden wird er aller Voraussicht nach für seine Hauptrolle in dem Wildnisdrama The Revenant, und zwar am 14. Januar. Da werden die Nominierung bekannt gegeben. Und wann sollte der Film in den Kinos starten? Auch am 14.01. Natürlich ungünstig für eine Nominierung, denn bis dahin sollen ihn die meisten ja schon gesehen haben. Wer profitiert? Wir, denn nun startet The Revenant also nicht am 14., sondern schon eine Woche früher, ungewöhnlicherweise aber am Mittwoch, den 6. Januar in unseren Kinos. Könnt ihr euch schon mal eintragen. Tarantino auch in Serie. Dass Serien zurzeit tierisch erfolgreich laufen, ist kein Geheimnis. Dass er da allerdings auch mitmischen könnte, für viele aber schon. Kultregisseur Quentin Tarantino, ein Kino-Enthusiast durch und durch, spielt mit dem Gedanken. Nach seinen beiden Western Django Unchained von 2012 und The Hateful Eight, der Ende Januar bei uns anläuft, kann er sich auch noch ein Western in Serie vorstellen, im Fernsehen. Die Geschichte des Romans 40 Lashes Less One habe es ihm angetan, erzählte Tarantino dem französischen Premiere Magazine. Dieses Western-Epos würde er gerne mal als Miniserie inszenieren, über insgesamt 4 bis 6 Stunden, also vermutlich 8 bis 10 Folgen. Damit würde er es seinem Kumpel und Co-Regisseur Robert Rodriguez gleich tun, der ja schon seinen eigenen Film From Dusk Till Dawn als Serie herausgebracht hat, allerdings mäßig erfolgreich. Ob wirklich und wenn ja, wann Tarantino mit der Western-Serie beginnen will, ließ er allerdings noch offen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Tut uns so leid, Sie zu stören, Sir, aber könnten Sie uns bitte sagen, wo die Gregorys wohnen? Wir haben es schon bei 2 anderen Häusern versucht, aber alle scheinen übers Wochenende weg zu sein.
Die Gregorys? Wie ist die Adresse?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Handy ist nass geworden und sie hat ihr Zuhause vergessen. Das Taxi hat uns abgesetzt. Wir laufen hier schon 20 Minuten rum.
Ja, meine Füße sterben gleich ab.
Wenn ihr wollt, könnt ihr reinkommen und mein Telefon benutzen.
Entschuldigung, wer macht denn sowas? Da stehen 2 Leute im Regen vor der Tür, die man nicht kennt. Die sagen, sie suchen nach einem Nachbarn, den man auch nicht kennt. Und dann sagen die, sie können niemanden anrufen, weil ihr Telefon nass ist, beziehungsweise man es verloren hat. Und dann sagt man zu denen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr reinkommen und mein Telefon benutzen. So fängt jeder bescheuerte Horror-Thriller an. Und leider, Popeida, auch dieser, in dem Keanu Reeves auch noch die Hauptrolle spielt. Knock, Knock heißt er, wo diese beiden Mädels, die wir gerade gehört haben, an seine Tür knocken, an die Tür von Architekt Evan, der zufällig an diesem Wochenende auch noch allein zu Hause ist, weil seine Frau mit den beiden Kindern verreist ist. So, er ist also allein zu Hause, freut sich auf ein ruhiges Wochenende ohne die Blagen und ohne die Frau, und dann stehen diese beiden triefnassen Teenager vor der Tür, die sagen, sie haben ihr Handy verloren, und er bittet sie rein. Großer Fehler. Das nächste, was passiert ist, die beiden wollen nicht nur telefonieren, sondern auch gerne duschen. Entschuldigung, ich kann nicht anders, als mich über diesen Film wirklich kaputt zu lachen. Ich reiße mich zusammen, ich verspreche es. Also die wollen nicht nur telefonieren, sie wollen auch duschen. Und was passiert da? Genau das hier.
Überraschung.
Fuck, was soll das?
Komm schon, Evan, mach mit. Ja, mach mit bei der Party. Komm her.
Das Auto wartet draußen.
Das Auto kann warten. Komm. Hey, das ist unser kleines Geheimnis.
Nein, hört auf, hört auf.
Es ist nur Sex. Und wir alle hier sind erwachsen.
Ich fühle mich geschmeichelt. Aber wirklich, ich kann nicht. Bitte, zieht euch an.
Doch, du kannst das. Jetzt hör mir zu. Entspann dich einfach und genieß es.
Wirklich. Ganz, ganz wirklich. Der arme Evan will mit diesen beiden Blondinen überhaupt nicht vögeln. Wirklich nicht. Aber die haben ihn ja nun mal verführt. Was soll denn der Evan da machen, wenn die beiden Mädels aber so ein leckeres Angebot darstellen? Da kann er sich natürlich nicht wehren. Landet mit den beiden in der Kiste. Die haben eine heiße Ménage à trois die ganze Nacht lang. Und das Problem stellt sich in dem Augenblick dar, ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten haben, als er am nächsten Morgen versucht, die Mädels wieder loszuwerden. Denn mit einem Mal, siehe da, wollen sie nicht mehr gehen.
Meine Schulter, meine Schulter, meine Schulter!
Du warst ein sehr böser Junge, Evan.
Du warst ein sehr böser Junge, Evan, heißt es dann auch noch. Evans Problem ist, er wird die beiden Bumstosen einfach nicht mehr los. So, und damit aber nicht genug. Die wollen nicht einfach nur bleiben, sondern fesseln ihn und fallen über ihn her und wollen ihn fertig machen, drohen ihm damit, ihn anzuzeigen, wenn er irgendwie nicht das macht, was sie von ihm wollen, weil eine von den beiden natürlich auch noch minderwertig ist, minderjährig ist. Entschuldigt, seht es mir nach, wirklich. Ich habe versucht, diesen Film halbwegs unbeschadet durchzustehen und mich hinterher gefragt, warum dreht Keanu Reeves eigentlich solche Filme? Der hat deutlich mehr drauf und er ist auch wirklich derjenige in diesem Film, der relativ bemüht wirkt, der relativ lustlos wirkt, der irgendwie seine Frau bescheißenden Ehemann und aus dieser Notsituation nicht mehr rauskommenden hilflosen Hampelmann auch wirklich so spielt, als wüsste er selbst nicht so ganz genau, was er da tut. Das Schlimme ist, dass die Geschichte eigentlich gar nicht mal unspannend beginnt. Der Aufbau ist wirklich gar nicht schlecht. Es gibt ein paar gute Spannungselemente, aber leider driftet das in der Kurzzusammenfassung, habt ihr es wahrscheinlich rausgehört, immer mehr in so eine lächerliche Richtung ab. Da seht ihr Keanu Reeves mit 1,90 Meter und wirklich ordentlich breiten Schultern und dann diese beiden Mädels, die so 1,60 und Konfektionsgröße 32, 34 und man denkt sich, Alter, wenn du die loswerden willst, diese beiden kleinen Schmeißfliegen, dann schmeißt du die einfach raus. Und gut ist, so, diese ganzen Drohungen. Wir sagen aber allen, dass du mit uns im Bett warst. Es ist wirklich, es ist alt, es ist ausgelutscht und es ist vor allen Dingen, und das ist tödlich für diesen Horror-Thriller, es ist einfach überhaupt nicht spannend. Knock Knock heißt das Ding. Es ist nun mal eine magere Ausbeute diese Woche im Kino. Auch das kommt zwischendurch mal vor. Wir wechseln die Örtlichkeit, ihr Lieben. Wir gehen raus aus dem Kino und gehen vor den Bildschirm, entweder vor den Rechner oder vors Tablet oder vor den Fernseher, je nachdem, was für Connection-Möglichkeiten ihr zu Hause habt, elektronischer Art. Ich möchte euch einen Ausschnitt vorspielen, sage von vornherein, er ist auf Englisch, weil es die deutsche synchronisierte Version noch nicht gibt. Trotzdem, hört mal her und stellt euch diese Situation vor. Eine Frau findet altes Filmmaterial, was sie sich anguckt. Ihr Freund betritt den Raum und beide können nicht glauben, was sie da sehen. Nämlich offenbar dokumentarische Aufnahmen vom Ende des Zweiten Weltkriegs, bei dem Hakenkreuze zerstört werden, Nazi-Skulpturen in sich zusammenfallen. Und interessanterweise ist es genau das, was diese beiden nicht glauben können.
Frank!
Hey. Hey, what is this?
It's newsreel film.
Yeah, I see that.
Shows us winning the war.
But we didn't win the war.
That's what they told us. What?
The man in the high castle.
Who?
Some guy Ed told me about. He makes these anti-fascist movies.
Makes them. GIs in Times Square.
No, I know. They look real.
Yeah, they look real because they are real.
No, but they can't be. Can they?
Das ist die zentrale Frage. Kann das, was die beiden gesehen haben, wirklich wahr sein? Könnte es wahr sein, dass in Wahrheit die Nazis den Zweiten Weltkrieg verloren haben? Denn in der Welt von The Man in the High Castle ist alles genau andersrum. In dieser dystopischen Science-Fiction-Welt haben die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und anders als wir es kennen, nämlich dass die Alliierten hinterher beispielsweise Deutschland aufgeteilt haben in den Westsektor, den von Amerika, England und Frankreich regierten Sektor und den Ostsektor, den von den Russen regierten Sektor in Deutschland, sind es hier jetzt die USA, die aufgeteilt worden sind unter den Siegermächten Deutschland und Japan. Die gesamte Ostküste der USA ist in Händen der Nazis. The Great Nazi-Reich heißt diese gigantische Region Amerikas auch, während die Westküste, also Kalifornien und Umgebung, in Hand der Siegermächte Japan sind. In dieser Welt spielt diese Serie nach dem gleichnamigen Roman, Bestseller-Roman The Man in the High Castle, ist eine Serie, die jetzt seit kurzer Zeit auf Amazon Prime läuft. Ich sage ja regelmäßig, wenn es neue Serien gibt, die ich entdeckt habe und die ich für sehenswert halte, euch, wo man sie gucken kann, auch wenn tatsächlich Portale wie Amazon oder Netflix dabei sind, die kostenpflichtig sind, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz gibt es da manchmal Serien, wo ich sage, lohnt sich einen Blick auf jeden Fall reinzuwerfen. Hier, wie gesagt, ist diese Welt eine ganz andere, als wir sie heute kennen. Und das Interessante ist, dass diese beiden Menschen, die wir eben gerade gehört haben, nicht die einzigen sind, die anfangen zu zweifeln und sagen, Moment mal, diese Aufnahmen, die wir gesehen haben, die sehen nicht aus wie ein Fake. Kann es sein, dass in Wahrheit die Nazis den Krieg verloren haben, aber trotzdem die Herrschaft über Amerika übernommen haben? Großes Fragezeichen. Das ist spannend aufgebaut. Die Pilotfolge wurde schon im Januar in den Amerika ausgestrahlt, in den USA ausgestrahlt. Da hat man erstmal geguckt, wie kommt das an? Ist das eine Serie, die die Leute überhaupt sehen wollen? Gerade bei so einem prekären Thema. Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Übrigens auch erst 1947. Da war Kriegsende in dieser Serie. Die eigentliche Behandlung, die eigentliche Handlung des Films beginnt 1962, zu einer Zeit, zu der Adolf Hitler in dieser Zeit tatsächlich auch noch lebt. Also es ist sehr skurril, sich das anzugucken. Die Idee dahinter ist aber natürlich eine sehr spannende, denn sie liegt der Frage zugrunde, what if, wie die Amerikaner sagen. Also was wäre wenn? Wie verdammt nochmal würde unsere Welt heute aussehen, wenn die Nazis damals den Krieg gewonnen hätten? Und ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es ist keine schöne Welt, in der die Menschen leben. Jetzt, wie gesagt, ist es komplett als Serie. Die erste Staffel ist jetzt draußen auf Amazon Prime, im Augenblick noch im Originalton, also auf Englisch. Ab nächster Woche, ab dem 18. Dezember allerdings dann auch zum ersten Mal synchronisiert auf Deutsch. Und ohne dass ich euch empfehlen würde, Geld für Amazon oder Geld für Netflix auszugeben, würde ich niemals tun. Ist komplett eure Sache, kann ich nur sagen. Diese Serie, das, was ich bisher davon gesehen habe, ist wirklich sehr spannend und daher ist die Serie an sich auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. So, Tom Westerholt sagt Tschüss für heute für eine Stunde Film. Das war's. Macht's gut. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.